Ich habe euch etwas mitgebracht, was ihr hier seht. Ich stelle es nochmal weiter hoch. Was ist das? Milch und Honig. Milch und Honig. Ich habe die Predigt überschrieben heute, All you can eat. All you can eat. Ich war von Ende August bis Anfang September mit der Familie, mit Kindern, Enkelkindern auf Kreta in einem Hotel. Und das war das erste Mal, dass wir gebucht hatten, all inclusive. Fand ich immer blöd, aber es war irgendwie ganz cool. Von morgens bis abends spät gab es Essen und Trinken und Getränke. Alles war bezahlt, alles war da. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Und ihr könnt euch erinnern, wie oft seid ihr essen gegangen dieses Jahr? Schaut das einfach mal an. Das ist ein schöner Salat mit Putenstreifen. Das ist Souvlaki, ein Spieß. Schade, okay, die Bilder sind ein bisschen klein. Eine wunderbare Pfanne mit Oliven dahinter. Ja, lass das mal ein bisschen länger. Ein Frühstück, ein herzhaftes Frühstück. Habt ihr alle gefrühstückt heute?
Nein?
Guck's dir an. Guck's dir an. Okay, weiter. Einfach ein bisschen Wein, Weintrauben, Käse, Schinken. Hat doch was, oder? Ja? So eine Haxe, wer bayerisch liebt. Okay, weiter. Brotzeit. Alles, was dazu gehört. Am Meer. Erinnert euch das an was? Es gab mal ein Frühstück vor 2000 Jahren am See Genezareth. Da waren ein paar Fische und Jesus war dabei. Wer von euch ist gut versorgt worden im letzten Jahr? Wer von euch hat genug zu essen und zu trinken bekommen? Wer von euch hat genug Kleidung? Eine Wohnung. Also es melden sich nicht alle, es geht nicht so schnell. Können wir mal aufstehen und Jesus einen Applaus geben dafür. Jesus. Jesus, danke Herr, danke Jesus für deine Versorgung. Danke Jesus. Jesus. Das ist gut, Gott zu danken, wisst ihr das? Macht ihr das jeden Tag beim Essen, dein Gebet, danke Herr, dass du es uns schenkst. Und auf der anderen Seite, wenn man so Überfluss hat, genau, könnt ihr das Fenster da oben bitte auch nochmal aufmachen, es ist schön warm hier. All inclusive, 3 warme Mahlzeiten, wenn man morgens auch warm essen will. Irgendwann ist es gut. Merkt man, Essen ist nicht alles, oder? Essen ist nicht alles. Reichtum und Wohlstand ist nicht alles. Und es ist auch gut, dass wir als ein reiches Land auch ins Überlegen kommen, wo kommt denn das alles her? Wo kommt das her, was wir haben? Wer hat daran gearbeitet und wo? Wir wissen, dass unsere Nahrungsmittel durch die Welt geflogen werden, quer um die Welt. Früher gab es Kiwis von Neuseeland, glaube ich. Mit LKWs, mit Flugzeugen, mit Lastwagen, mit der Eisenbahn. Und wir verballern eine Menge Energie, um ein Steak zu essen. Es kostet so viel Energie, um ein richtig gutes Rind zu züchten. Trotzdem ist es ja gut, es ist ein Geschenk von Gott. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass viele Menschen, die daran beteiligt sind, nicht diesen Reichtum haben wie wir. Und wir wissen auch, dass die Tierhaltung nicht zur Ehre Gottes ist. Es ist kürzlich gelesen, eine richtig gute Kuh heute bringt 35 Liter am Tag. Das sind fast 4 Eimer, 14 Liter Eimer voll. 35 Liter. Und die sind so hochgezüchtet, dass sie das nur 5 Jahre machen können. Dann werden sie geschlachtet. Und normalerweise könnten sie 20 Jahre Milch geben. Aber wenn das so wäre, wenn man das alles ein bisschen langsamer machen würde, würde es alles viel teurer werden. Dann würde ein Liter Milch 2 Euro kosten. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Solche Dinge kann man sich auch überlegen und gucken, wer hat unser Besteck gemacht, wenn wir zu IKEA gehen oder woanders hin. Das alles günstig kaufen. Unsere Möbel, unsere Kleidung. Wir wissen ja, dass viele IKEA-Möbel vor über 25 Jahren von Häftlingen, politischen Häftlingen in der DDR produziert worden sind. Peinlich, oder? Eigentlich unangenehm. Und wir wissen heute, dass vieles, was wir tragen, wenn man in diesem Trend ist, dass man jedes Jahr dauernd neue Kleidung braucht, dass da Menschen sind, die sind arm und die arbeiten rund um die Uhr für einen Hungerlohn. Zu ganz erbärmlichen Bedingungen. Das ehrt Gott nicht. Gar nicht. Und trotzdem ist es ja alles so weit weg. Und für uns ist vieles so selbstverständlich. Und wir haben ja diese Hybris, dass wir denken, wir können alles tun, wir können alles machen. Und tatsächlich wäre das so, wenn wir Menschen sorgfältig mit allem umgehen könnten, alle Menschen auf der Erde ernährt werden. Das wissen wir. We can do it. Aber wir tun es nicht. Und wir geben Gott auch nicht die Ehre dafür, dass er alles für uns wachsen lässt, machen lässt. In diesem Hotel, wo wir waren auf Kreta, war eine junge Frau mit der Familie. Es waren 4 Personen, Mutter, Vater, 2 Töchter. Und diese junge Frau war sehr dünn. Ich würde sagen, sie hatte eine Anorexie. Und es war interessant, sie zu beobachten, wenn sie am Buffet lang ging, was reich gedeckt war, und wenn sie am Tisch saß, wie sie jedes Nahrungsmittel genau angeguckt hat. Mit spitzen Fingern, würde man sagen. Sie hat es schon mit Messer und Gabel gemacht, aber sehr kritisch, sehr ernst war sie, sehr bedacht. Und auf der anderen Seite waren da Leute, die sind einfach oft dahin gegangen und haben das gegessen, was ihnen schmeckte. Dieses Frühstück da mit diesen Spiegeleiern und mit diesen ganzen Sachen, mit diesen gebratenen Sachen. Und das erinnerte mich an einen Eindruck, den der Pastor Xofo aus Südamerika hier vor 3 Wochen hatte. Er sagte, hier unter uns sind Leute, die leiden unter einer Anorexie, unter Magersucht. Und er meinte das nicht körperlich, sondern geistlich. Passt das jetzt so ein bisschen? Ja, ich glaube, das passt. Das passt. Es gibt Menschen unter uns, so habe ich, als ich darüber nachdachte, das verstanden, die auch das, was Gott ihnen anbietet, an geistlicher Speise, sehr genau sezieren, sich alles genau angucken. Passt auf, dass es bloß nicht zu viel wird. Das ist bloß vielleicht ihr Bild davon, wie man als Christ zu sein hat und was christlich und geistlich schön ist, nicht durcheinander bringt. Es könnte ja gefährlich werden. Das ist ja so dieses Denken der Menschen oft, die darunter leiden. Das ist ja eine Krankheit, dass sie bloß von diesem inneren Ideal, von diesem falschen Ideal, was sie haben, abweichen. Und Gott gibt dir das und sagt, hier ist mein Wort. Die Bibel sagt ja, dass die Summe des Wortes vom 1. Mose bis zur Offenbarung, bis zum Ende, die Wahrheit ist. Und das soll unsere Speise sein. Natürlich müssen wir als Leitung uns auch fragen, ernähren wir euch richtig? Ja? Und doch wissen wir von Menschen, die sagen, das will ich nicht und das will ich nicht, wie Menschen, die so krüsch sind. Ja? Gibt ja so Menschen, die krüsch sind, die sind manchmal sehr anstrengend. Und wenn man Leute zu sich einlädt und denkt, wenn jemand, ein Veganer zu uns käme, wäre es gut, wir würden das vorher wissen. Ja, aber dann muss man das ja alles ganz umstellen. Und geistliche Anorexie ist gefährlich, weil es zu Depressionen führt. Das führt davon, dass man sich ausschließt aus der Gemeinschaft. Und das kann auch zum Tode führen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die haben eine andere Art von Fehlernährung, indem sie Eiweißdrinks, Kraftdrinks trinken, in die geistliche Muckibude gehen, sich hier und da überall vollsaugen mit neuen Erkenntnissen und so toll aussehen. Es gibt ja so Bilder, kennt ihr, ne? Von Männern und Frauen, die in die Muckibude gehen und wie eine, wie nennt man das, wie so eine Statue da stehen und sagen, hier, so toll bin ich. Aber die Muskeln werden gar nicht eingesetzt für das, wozu sie geschaffen sind. Die Bibel spricht von Israel als von einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Deswegen habe ich es euch mitgebracht. Letztlich ist es ein Land, wo Gott sagt, als das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wird und die Kundschafter dahin gehen und wiederkommen, dann sagen sie wirklich, das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und sie bringen eine Weintraube mit, die zwei Leute tragen müssen, weil sie so groß und so schwer ist. Und bringen Granatäpfel mit und andere Früchte. Das war das verheißene Land, in das Gott sein Volk geführt hat. Und Milch und Honig sind letztlich Synonyme oder Ausdruck dafür, dass da Reichtum war. Eine volle Versorgung, all you can eat, all inclusive. Das war ein Land, das beste Land, was Gott sich für dieses Volk, das er liebte, ausgesucht hat. Und dann kamen sie in dieses Land und sie folgten Gott und beteten Gott an. Gott hatte das ja an Bedingungen geknüpft, das will ich nur ganz kurz machen, dass sie ihn als einzigen Gott ehren und achten und lieben. Und wir haben das eben in dem letzten Lied, glaube ich, gesungen. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Gott ist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Gegen alle wissenschaftlichen Ideen und Ideologien und Gedanken ist es so, dass die Bibel sagt, von vorne bis hinten, ich habe die Welt geschaffen. Ich gebe Nahrung. Ich versorge euch. Ich bin es, der euch retten kann. Das Volk Israel war angekommen in dem Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Und Gott hatte ihnen Feste gegeben, hatte ihnen Feste verordnet. Und man kann auch sagen, Gott hatte Freude verordnet. Ich war froh heute, doch es war ein bisschen Freude zu spüren. Und Fröhlichkeit zu spüren in unserem Gottesdienst. Und das ist schön. Was feierten die Juden? Es gab unter anderem 3 Erntedankfeste im Laufe des Jahres. Und Ernte wurde immer in Bezug auf Gott gesehen und erlebt. Und Feste wurden fröhlich gefeiert und ausgelassen. Was wurde gefeiert in allen Festen? Die Güte und die Gnade Gottes. Nun ist für uns dieses Wort Gnade so, dass es gar nicht das beschreibt, was es eigentlich meint, weil es eine sehr umfassende Bedeutung hat. Das hebräische Wort, das ist die nächste PowerPoint, ist Chesed. Das heißt Gottes unveränderliche ewige Liebe. Güte, Gnade. Auch dieser Ausdruck, dass Gott dir sagt, ich bin für dich. Ich bin für dich. Und die Israeliten haben gelernt, dass sie immer wieder in Not und Schwierigkeiten kommen, aber dass diese unabänderliche Liebe Gottes bleibt. Im Nehemia steht, dass die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Alles war zerstört und es war dran, alles wieder aufzubauen. Und da waren Feinde und da war Druck. Aber da war die Ausrichtung, schau auf Gott, der dir dieses Land gegeben hat, der dich zurückgeführt hat, der dich aus der Not herausgerufen hat und der dir Hoffnung gibt. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Letzte Woche haben wir den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Habt ihr ihn gefeiert? Ja? Habt ihr dran gedacht? Seid ihr dankbar? Wir haben ihn auf Schloss Gardow gefeiert. Mit den Leuten, die uns gedient haben da, die gekocht haben, geputzt haben, alles organisiert haben. Und wir haben sie gesegnet, haben uns mit ihnen gefreut über die Einheit, die Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir, wisst ihr, wir können wieder anfangen rumzumeckern, was noch nicht alles gut ist und nicht zusammengewachsen ist. Aber es ist Gott, der uns diese Einheit geschenkt hat. Und es ist Gott, der uns auch zusammengeführt hat. Von Ost nach West, von West nach Ost. Wir sind wieder ein Volk geworden. Es ist ein Geschenk Gottes. Und eigentlich müsste man Partys feiern deswegen, oder? Wie es damals war. Man sagt, ja, das ist ja vorbei, das war damals. Aber wir haben nicht gelernt, diese Dinge wirklich mit freudigem Herzen zu würdigen. Nun ist es so, dass oft Probleme in unser Leben kommen und das Volk Israel kannte das auch. Als diese ganze Generation gestorben war, die Wunder Gottes erlebt hatte und den Durchzug durch die Wüste erlebt hat und die Einnahme des Landes erlebt hatte, was haben die Israeliten dann gemacht? Sie haben nicht daran festgehalten, dass sie sagten, du bist der einzige Gott, dem dieses Lob gehört, sondern sie haben sich zum Beispiel Baal ausgesucht. Baal war ein Wettergott, der Wind und Wolken und Regen beherrscht. Und indem er die Dürre beendet, spendet er Fruchtbarkeit. Gott hat gesagt, ich will euch alle schenken. Aber nein, für sie war das nicht mehr ausreichend. Sie haben es irgendwie auch vergessen und das war auch Gewohnheit geworden sicherlich. Und dann haben sie sich diesen Baal genommen und auch eine Astarte, eine Himmelskönigin und Liebesgöttin. Das hat auch was mit Fruchtbarkeit zu tun. Und die beiden waren eng miteinander verbunden und sie bauten diesen Göttern Altäre. Wie ist unser Gott? Wie ist unser Gott? Eifersüchtig. Ja, wie ist das, wenn du noch dir eine andere Frau suchst? Auf die andere Seite stellst, ein bisschen abrückst, die ist zwar noch da. Wie ist das? Was passiert dann? Ich hoffe, du kriegst Stress. Frank, ich hoffe das. Israel hat Stress bekommen, als sie anfingen, diesen anderen Göttern nachzulaufen. 7 Jahre lang hat er den Midianiter, das war so ein Volk, die wohnten in der Jordanebene und auf der östlichen Seite des Jordan, hat er denen erlaubt, Israel zu beklauen. Immer, wenn sie was gesät hatten, Gott hat es wachsen lassen. Und bevor die Ernte kam, kamen die Midianiter, durchzogen das ganze Land, haben alles mitgenommen. Auch die Tiere. Und Israel war wie ein wehrloser Haufen. Konnten sich, keiner war da, der aufstand, der die Kraft hatte, dagegen anzugehen. Warum war das so? Baal und Astarte schenken keine Fruchtbarkeit. Nein. Es waren nur Haufen von Steinen und geschnitzte Götter. Israel verarmt und sie haben irgendwie versucht, in dieser Situation immer etwas zu retten, haben sich Erdhöhlen und Höhlen in den Bergen gesucht, wo sie sich verstecken konnten, wo sie ihre Vorräte auch irgendwo sicher deponieren konnten. Aber das Land wurde arm. In der kommenden Woche wird mein Freund Daniel Lindemann hier predigen. Er ist Deutsch-Rumäne, verheiratet, hat 2 Kinder. Er ist in Rumänien, im kommunistischen Rumänien aufgewachsen und hat diese Zeit der Armut und auch der Unterdrückung des Glaubens dort erlebt. Er hat mit mir die Ausbildung gemacht, das Studium dort in Viröa und ist jetzt zum Teil angestellt in Preetz, in Schleswig-Holstein und zum anderen Teil baut er Gemeinden und ermutigt Gemeinden in Rumänien. Und er wird uns dienen. Und es wird auch gut sein, wenn er ein bisschen was erzählt, was es bedeutet, in so einem verarmten und auch unterdrückten Land zu leben. Wir wissen, dass diese Unterdrückung hier auch in Ostdeutschland ja lange währte und im Osten. Und da waren auch andere Götter, da war keine Glaubensfreiheit. Was machen die Israeliten? Nach 7 Jahren schreien sie zu ihrem Gott. Ich finde das so cool, dass wir zu unserem Gott schreien können und unsere ganzen Emotionen ihm sagen können. Und wenn du Not hast und wenn du denkst, in deinem Leben sind Dinge, die überhaupt nicht geregelt werden. Kürzlich sagte mir das auch jemand, mein Leben ist so durcheinander, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ich kann nicht sehen, warum es so ist, aber es ist einfach so. Und Gott ist ein Gott, zu dem wir schreien können und sagen, es ist einfach beschissen. Mir geht es schlecht, ich habe keine Kraft mehr, ich bin krank, was auch immer. Und sie schreien zu ihm und wie ist unser Gott? Gott hört und Gott sieht. Und als erstes schickt er einen Propheten. Und was sagt der Prophet? Er erzählt ihnen nochmal alles auf, was gewesen ist und am Ende sagt er, ihr seid doch selbst schuld. Ich habe es euch doch gesagt, wenn ihr mich verlasst, wird das passieren. Cooler Prophet, oder? Manchmal ist es gut, wenn jemand uns den Spiegel vorhält. Und Gott ist so gut, dass er nicht dabei bleibt. Diese Person, die sagte, ich leide so, aber ich weiß gar nicht, ich habe alles geprüft, da ist keine Sünde in meinem Leben. Manchmal ist es auch so, wir wissen gar nicht, was da verkehrt ist. Und trotzdem leiden wir und wir können damit zu Gott gehen. Okay, das war die Situation, das steht alles im Buch der Richter ab Kapitel 6 und jetzt komme ich zu dem, was Gott dann tut. Also dieser Prophet sagt ihnen erstmal, so geht's nicht. Das habt ihr euch selber eingebrockt. Wenn ihr den Gott, der euch liebt, der alles für euch vorbereitet hat, verlasst, ihr habt doch mal einen Vertrag mit ihm gehabt, der gilt, das, was eure Vorfahren mit ihm gemacht haben, dann hat er gesagt, dann wird das kommen. Und doch durften sie schreien, weil er dieses Volk liebt, hat er es gehört. Und dann steht da der Engel Jahwes, der Engel des Herrn. Und wir wissen, wenn das da steht, dann ist es Gott selber. Und im Laufe dieser Geschichte merken wir, dass dann hinterher nicht mehr von Engel Jahwes gesprochen wird, sondern von Jahwe selber, von dem Seienden, von dem Gott, der Israel gegründet hat, der Mose erschienen ist und sich ihm vorgestellt hat mit seinem Namen. Und dieser Engel Jahwes kommt zur Terebinte. Es war ein Baum, der irgendwo oft auch ein öffentlicher Versammlungsplatz war und ist da. Und nach einer Zeit geht er zu Gideon. Und Gideon war ein Mann, der hat etwas gemacht zur Erntezeit. Er hat Getreide gedroschen. Normalerweise wurde Getreide gedroschen auf einer Tenne. Das wissen wir doch so. Eine Tenne war auch da, wo da oben auf dem Berg, wo jetzt der Tempel stand später. Das war ein öffentlicher Platz. Und man hat es eigentlich gemeinsam gemacht. Das ganze Dorf war da. Sie haben das Korn gebracht und haben dann die Ähren hat das Korn ausgeschlagen mit so Schlägeln, bis das Korn rausfiel und das Spreu hat man in die Luft geschmissen und die Kerne flogen runter und das Spreu ging in die Luft und es war eine öffentliche Veranstaltung. Wo ist Gideon, als Gott ihn besucht? Er ist in einer Kelter, das war ein Ort, wo man normalerweise ist auch offenbar so eine Art Höhle, wo man Weintrauben reingetan hat und sie zertreten hat, um den Saft für den Wein rauszupressen. Dort im Verborgenen, im geschützten Bereich, drischt er sein Getreide aus. Der Engel besucht ihn dort. Und er spricht mit ihm. Machst du mal die nächste Folie? Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Da ist ein Mann in diesem verängstigten Volk, der sich versteckt hat und irgendwie sagt, ich muss doch das Getreide retten, muss es dreschen, muss irgendwie dafür sorgen, dass meine Familie genug zu essen und zu trinken hat. Davorgegangen war das Schreien des Volkes an Gott. Und jetzt handelt Gott und kommt zu einer Person und sagt zu dir, zu ihm, du bist ein tapferer Held. Der Engel sieht in Gideon etwas, was Gideon überhaupt, worüber er sich gar nicht nachgedacht hat. Es war keine Zeit für Helden damals. Die Frage ist, ist heute eine Zeit für Helden? Wo drischst du dein Stroh? Wo drischst du dein Stroh? Ist dein Leben bedrängt? Machst du vieles im Geheimen, weil du denkst, öffentlich willst du dich gar nicht so exponieren, das könnte sowieso wieder geklaut werden? Gott sieht in Gideon einen tapferen Helden und Gideon sieht das überhaupt nicht so. Gideon sagt, wer bin ich denn? Wer ist denn mein Stamm? Diese paar Leute, die ich da habe, wir können doch gar nichts machen in dieser Notsituation, in dieser Bedrückung. Im nächsten Vers sagt Gott zu ihm, kannst du das mal anhören? Du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Huf, auch eine Herausforderung, oder? Du sollst gehen mit der Kraft, die du hast. Reicht deine Kraft aus, zu gehen und große Dinge für Gott zu machen? Reicht die aus? Die schüttelt alles mit dem Kopf, aber Gott sagt das doch zu Gideon. Geh mit der Kraft, die du hast. Zieht euch das mal rein. Gott sieht dich so, wie du bist. Mit der Kraft, die du hast. Okay? Der sagt erstmal, du hast Kraft. Gideon hatte Kraft. Du hast Kraft. Und mit dieser Kraft, die er hatte, sendet Gott ihn, das Land zu befreien. Wir wissen, dass meine Kraft und deine Kraft nicht reicht, das Reich Gottes zu bauen. Ja? Ich glaube sogar, dass unsere Kraft und Intelligenz ausreichen würden, eine gute religiöse Show zu machen und auch Gottesdienste hier abzuhalten. Glaube ich. Kriegen wir hin. Bisschen Theologie, alles gut und zu wissen, was ihr braucht und was die Leute anspricht, kann man ganz viel machen. Aber es reicht nicht, um wirklich Gottes Reich zu bauen, Menschen an das Herz Gottes zu bringen. Und trotzdem sagt der Engel das zu Gideon: Ich sehe, dass du ein Held bist. Ich sehe, dass du ein Held bist und dass du gehen kannst. Und Gott sendet ihn. Und dann kommt eine kleine Diskussion oder eine größere Diskussion. Vers 16 steht: Ich werde mit dir sein und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Das macht den Unterschied. Gott hatte sich zurückgezogen, aber er kam zurück. Er kam zurück in dieses Volk, was er liebte. Und es geht nicht um Midian, es geht nicht um dich, wenn du heute sagst: Ja, ich spüre da was, dass ich auch gesandt bin. Vielleicht erinnerst du dich auch an eine Sendung, die du einmal hattest, einen Ruf Gottes auf deinem Leben. Erinner dich mal an das, was Gott schon zu dir geredet hat. Viele Menschen vergessen das einfach, weil es nicht passiert. Und jemand anders sagte kürzlich: Ja, wir wissen gar nicht den Zeitpunkt, wo soll ich denn das und das machen? Das wusste Gideon an der Stelle auch noch nicht. Aber Gott sagte: Ich werde mit dir sein. Gott redet jetzt direkt zu ihm. Und Gideon nutzt die Zeit und sagt: Ich will aber wissen, ist das wirklich richtig? Bist du wirklich Gott? Bist du es, Gott, der zu mir redet? Er prüft Gott. Und manchmal denken wir: Gott, wir hören was und jetzt müssen wir losgehen. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass Gott gar kein Problem damit hat, dass Gideon ihn prüft und sagt: Ich will sehen, dass das, was passiert, übernatürlich ist. Dass du wirklich nicht irgendjemand bist, irgendeine Erscheinung, sondern dass es etwas ist, was von Gott kommt, was mich jetzt beauftragt. Ihr könnt das alles lesen, Kapitel 6 und 7 und 8, und das ist gut so, dass ihr es lest. Und betet mal darüber. Und wenn ihr Fragen habt mit eurer Berufung, dann stellt sie Gott. Ist es wirklich von dir? Und wir brauchen manchmal Bestätigungen, bis es dran ist, dass wir wissen: Ja, jetzt gehe ich den und den Schritt. Manchmal kommen diese Bestätigungen durch andere Leute, die uns sagen: Ich sehe in dir, dass du das und das und das bist. Und ich glaube, wir sehen oft etwas in Leuten, wenn wir sie kennen und wahrnehmen, wie sie sind und wie Gott in ihnen handelt. Und das ist so wichtig, dass wir das anderen auch zusprechen, sie herausfordern. Ich sehe in dir einen Mann Gottes, einen Evangelisten, einen Propheten. Ich sehe in dir jemanden, der dienen kann. Ich sehe in dir du hast doch prophetische Bilder. Manche nehmen das gar nicht richtig wahr, was in ihnen passiert. Und das ist wichtig, dass andere das wahrnehmen und sie bestätigen und herausrufen. Gott wird mit dir sein. Und diese Frage von Gideon: Bist du es wirklich? Die dürfen wir Gott stellen. Und immer wieder stellen. Manchmal dauert das sogar Jahre, bis es ganz klar ist, was dran ist. Das ist für uns schwer manchmal. Und trotzdem darfst du diese Jahre auch nutzen und in dem dienen, wo du schon bist. In deiner Kraft dienen, in denen du die du hast. Manche Leute sagen: Ich mache erst was, wenn wirklich diese ganz dolle Salbung auf mich kommt. Dann, du hast Kraft. Du hast von Gott schon so viel bekommen. Setz es ein. Und dann kommt der erste Auftrag. Und da geht es um diese innere Haltung des Volkes Israel. Als erstes musste Israel sich von den Götzen trennen, den Konkurrenten zu Gott. Steht: Reiß den Altar des Baals nieder, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und haue den Aschera-Pfahl daneben um. Gott gibt ganz detaillierte Anweisungen, wie er das machen soll. Und Gideon hat Angst, ja. Er macht es dann in der Nacht, aber er macht es, er ist gehorsam. Es ist so wichtig, die Götzen aus unserem Leben rauszutun. Wenn wir wirklich beidseitig laufen, manchmal wissen wir es nicht, sagen: Herr, zeig mir, wenn da Götzen in meinem Leben sind, die wichtiger sind, als dich an erste Stelle zu stellen. Und er macht das und er kriegt Ärger. Und interessanterweise stellt sich sein Vater zu ihm und sagt: Die wollten Gideon dann umbringen. Wenn ihr ihn umbringen sollt, das soll doch Baal selber machen. Cool, oder? Götzen tun nichts. Götzen tun nichts. Sie halten Menschen gefangen. Aber da war auf einmal ein Befreier, der mit Gott das Werk Gottes tat in dem Volk und das Volk von diesen falschen Göttern befreite. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und wenn du Buddha-Statuen noch in deiner Wohnung hast oder irgendwelche anderen Bilder, die du anbetest oder Dinge, wo du sagst, die haben magische Kräfte, Talismänner, schmeiß sie weg. Schmeiß sie weg aus deiner Wohnung. Die gehören da nicht hin. Gar nicht. Gott will, dass er selbst angebetet und verehrt wird. Dann ging es weiter, dass er den Auftrag bekam, gegen die Midianiter zu kämpfen. Und er hatte Erfolg, er hat 22.000 Männer zusammengebracht. Das viele, also manchmal höre ich, wie viele Leute in einem Bundesliga-Stadion sind, über 60.000, dreimal so viel. Und dann guckt man sich das so an, okay, das ist alles überschaubar von oben, davon ein Drittel, also 22.000 hat er, sagt, damit gehe ich los. Und Gott sagt, das sind zu viele. Und er hat sie reduziert, alle, die Angst hatten, sollten gehen. War das ein Vorwurf von Gott? Nein, steht da nicht. Gott hat die Leute nicht verurteilt. Hat nicht gesagt, ihr Feiglinge da hier, Safthaufe Israel. Nein, er hat einfach gesagt, die Angst haben, sollen gar nicht kämpfen gehen. Die hatten hinterher noch eine andere Aufgabe, die weggegangen sind. Dann waren es noch 10.000, auch noch eine coole Truppe, oder? Und dann sagt Gott, es ist immer noch viel zu viel. Da sagt ihm, guck, führe sie zum Wasser, die 10.000, schau, wie sie Wasser trinken. Und dann hat er gesagt, die es so trinken, die nimmst du mit und die anderen nimmst du nicht mit. Und wie viel blieben übrig? 300. 300. Warum macht Gott das? Warum macht Gott das? Es geht um seine Ehre. Es geht um Gottes Ehre. Und die will er keinem anderen tun. Er liebt dieses Volk, aber das Volk hatte den Auftrag, der Welt zu zeigen, dass sie einen Gott haben, der sie liebt, der sie versorgt, der sie schützt. Und das geht nicht, wenn man seine eigenen Kraft nur einsetzt und sagt, hier, ich habe das geschafft. Das wollte Gott nicht. Natürlich kannst du deine Kraft einsetzen, aber wenn Gott sagt, lass mal, ich habe was vor, dann lass ihn das machen, weil er die Ehre haben will. So konnte Gideon mit diesen 300 Leuten das Volk befreien und die Midianiter vertreiben. Und dann steht, sie hatten 40 Jahre Ruhe unter Gideon. 40 Jahre Ruhe. Vielleicht würde ich sagen, das steht da so nicht. All you can eat, die Versorgung Gottes, war wieder sichergestellt, weil sie wieder Milch und Honig hatten. Steht da so nicht, aber so war das Land von Gott gedacht und auch vorbereitet. All you can eat. Wir als Arche haben ja doch ein paar unruhige Zeiten hinter uns. Und es ist schön, dass ich mit manchen Leuten so ganz entspannt darüber reden kann. Eine Person sagte, weißt du, mein Lieblingspastor ist weg. Jemand anderer sagte, ja, mein Lieblingspastor ist noch da. Und du musst nicht klatschen, bitte nicht. Aber das ist menschlich, dass es wehtut, wenn Menschen, die einen geprägt haben und gut getan haben, gehen. Das ist normal. Und ich glaube, in manchen rumort es noch. Und es ist sicherlich auch die Frage, kriege ich die geistliche Nahrung jetzt einfach eigentlich in der Zukunft, die ich brauche? Weil ich habe am liebsten Burkhard oder Olaf gehört und nicht Bernd. Das ist normal. Ich will nicht sagen, dass ich euch vergebe, das ist auch gar nicht schlimm, dass es so ist. Das ist gar nicht schlimm, dass es so ist. Wisst ihr, Gott ist gut. Ihm gehört die Ehre. Ihm gehört die Ehre. Er ist dabei, die Gemeinde auch aufzurichten und zu stärken. Als Älteste haben wir beschlossen, dass wir so einen Prozess durchgehen unter der Moderation von Hartmut Knorr, wo wir mal schauen, wo stehen wir als Gemeinde eigentlich. Wir haben 50 Leute eingeladen, sind die Teamleiter und noch mehr als die Teamleiter sind, zu 5 Treffen, wo wir uns treffen werden und als erstes schauen werden, wo stehen wir denn als Arche? Wie sieht das Haus der Arche denn aus? Welche Räume sind geschmückt und ist es gut? Wo gibt es Müll im Keller? Wo ist es unaufgeräumt? Wo müssen wir richtig mal Hand anlegen? Und vielleicht, wenn du keine Einladung bekommen hast, wirst du denken, ja, warum ich nicht? Weil wir ganz bewusst das reduziert haben. Wir hätten sicher locker auch 100 Leute einladen können. Und wir haben uns beschränkt auf diese gut 50 Leute, die wir eingeladen haben. Und wenn du dein Herz dabei hast, sag ich, würde auch und will gerne mit prägen, dann tu das weiter in den Bereichen, wo Gott dich hingestellt hast. Geh zu den Gebetstreffen, die es gibt. Es gibt im Moment nur 3, sonntagmorgens um 8:45. Am Donnerstag, ab November, werden wir von 7:30 bis 8:30 beten, jetzt noch von 6 bis 9. Und es gibt manchmal besondere Gebetsveranstaltungen, werden wir noch gucken, wie wir das weitermachen. Aber trage die Gemeinde im Gebet. Stell Gott in deinem Herzen an erste Stelle und bringe die Gemeinde vor ihn. Das ist seine Gemeinde. Er ist unser Gott. Er ist unser Versorger. Ich wünsche mir, dass die Arche mehr das wird, was der Name besagt. Ein Rettungsort für Verlorene. Aber auch ein Ausbildungsort für Jünger. Und ein Ort der Fülle und ein Ort der Genesung und ein Ort der Heilung. Wir haben schon viel mit Gott erlebt, aber ich glaube, das reicht nicht. Die Welt um uns herum hat so viel Not. Wir haben das mit Hilda auch kürzlich gesprochen, so viele, das, was sie bei den Iranern sieht, was sie an Not mitbringen, an geistlicher Not durch die Prägung des Islam, ist so groß. Aber wenn du mit deutschen Leuten sprichst, die geprägt sind vom Materialismus und Humanismus und ihr Leben einfach gottlos gelebt haben, die Not ist genauso groß, das sage ich euch. So viel geistliche Armut, menschliche, emotionale Armut. Und Gottes Tür ist doch noch offen, die Tür, seine Arche, die Tür ist noch offen. Und bis Jesus wiederkommt, wird sie offen sein. Und das ist so auch mein Wunsch, dass wir noch eine Ernte einbringen. Eine Ernte an Menschen, die Gott suchen und Gott brauchen. Und wenn du Hauskreisleiter bist, dann frage dich und deine Leute, ist unser Hauskreis für Bedürftige offen? Sind wir wirklich bereit, einander zu dienen? Und manchmal ist das Dienen so was Kleines. Ich hörte kürzlich von jemandem, die war länger krank und sagt, da war so wenig Beziehung, so wenig Leute, die nachgefragt haben, wie geht's dir? Können wir dich mal besuchen? Möchte wissen, wie es dir geht. Da sind wir auch noch arm. Und das sind manchmal auch Dinge. Weißt du, ich sehe in jedem von dir, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist. Und wenn es nicht genug ist, dann strebe danach, dass es mehr wird. Und wenn du so viele Hobbys hast und so viele andere Interessen hast, die dich davon abhalten, deinen Bruder und deine Schwester zu sehen, dann kehr um. Reiß diese Götzen ein. Es wird dir nicht viel nützen, ob du ein tolles Motorrad hattest, mit dem du lange durch die Gegend fährst. Oder keine Ahnung, was ihr alles habt. Ich will auch nichts Falsches sagen jetzt. Ja? Gott ist ein Gott der Beziehung. Und ich glaube, da haben wir einige Baustellen. Und möchte euch verabschieden auch oder zum Ende kommen mit diesem Wort aus Matthäus 6, Vers 33. Magst du das nochmal anwerfen? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das System dieser Welt ist, wenn du einen Job hast, dann will der an erster Stelle sein. Jemand anders sagte kürzlich, ich war auf Arbeitssuche, ich will nicht, dass der Job, den ich finde, mich voll vereinnahmt und ich keine Zeit habe für das Reich Gottes. Wir sollen arbeiten, um unser Leben unterhalten zu können. Ja? Aber bete um einen Job. Und wenn dein Job dich ganz vereinnahmt, dann guck mal, musst du den nächsten Karriereschritt machen oder kannst du vielleicht auch zurückgehen? Um des Reiches Gottes willen. Das System dieser Welt ist gottlos. Das System dieser Welt sagt, mach alles, dass es dir gut geht, dass du alles erreichst. Dass du bloß nicht irgendwas verpasst in seinem Leben. Und Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles andere dazukommen. Dann kommt all you can eat in dein Leben. Du wirst genug haben an allem, was du brauchst. Beschneidet euch, seid bereit, euch zu beschneiden. Seid bereit, Karrieresprünge auszulassen. Seid bereit, nicht immer das Beste anziehen zu wollen. Vielleicht ist es auch gut, wenn ein Ehepartner wirklich nur Teilzeit arbeitet und nicht voll reinhaut, ganz schnell, damit man sich alles leisten kann. Bescheidenheit ist auch etwas, was gut ist, sich zu bescheiden mit dem, was man fürs Leben braucht. Ja, so ist das. Ich bete, dass Gott uns neu beauftragt. Auch die, die schon ein bisschen älter sind. Aber auch die, die jung sind. Auch die, die in einer herausfordernden Familiensituation sind. Und ich bete, dass die Arche ein Ort wird, wo jeder satt wird und so viel hat, dass es austeilen kann. Ich möchte, dass ihr nochmal nach vorne kommt und noch, dass wir nochmal das Lied zusammen singen, was wir zuletzt gesungen haben. Keinem, genau. Und ich möchte, dass ihr einmal aufsteht und jeder sich prüft und schaut, wo bin ich an dem Ruf Gottes vorbeigegangen? Und wo ist es vielleicht dran, auch eine Berufung nochmal Gott hinzulegen und sagen, Herr, ich will das tun, was du willst. Ich will deinen Ruf hören und ihm gehorsam sein. Und wenn du ein Zeichen von Gott brauchst, dann bitte ihn darum. Und ich bete, dass wir einfach mal kurz still sein und dann bete ich, wenn jemand nachher das fast festmachen will, eine neue Hingabe geben will und sagen, ich habe einen Ruf und ich habe ihn vergessen, dann kommt nach vorne, dann beten wir für euch, dann macht es neu fest. Wir wollen die Ernte einbringen, die Gott vorbereitet hat. Dafür bist du notwendig und Gott hat etwas in dich hineingelegt, um dieses Werk voranzubringen. Der Herr zeigt mir, dass ihr Gideons sind und Deborahs, Marias, Lazarusse, Nathanaels, Marthas, Silas, du hast deinen Namen und Gott hat dich gerufen bei deinem Namen. Du gehörst ihm. Mit deiner Berufung zum Kind Gottes hast du eine Berufung, das Reich Gottes auszubreiten und den König zu repräsentieren auf dieser Erde. Vater, ich bringe dir unsere Schwachheit. Herr, hier ist unsere Kraft. Danke für dein Reden. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Heiliger Geist, und ich bete, dass du zeigst, wo da Altäre sind, die da nicht hingehören. Herr, wir wollen dir einen Altar bauen, wo wir dich ehren mit unserem Leben. Jesus, wir haben dich angebetet und wir meinen das ernst. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Und dir, Vater, und dir, Heiliger Geist. Du bist ein wunderbarer, dreieiniger Gott. Ich danke dir für die Liebe, die du hast zu Israel, die nie aufgehört hat, dass du dieses Volk siehst. Und ich danke dir für die Liebe, die du zu der Gemeinde hast, die durch das Blut Jesu gereinigt und geheiligt und berufen ist. Herr, ich danke dir für das, was du vorhast, was kommt. Und ich setze es frei, dass es kommt, dass die Menschen aufstehen, dass meine Brüder und Schwestern und auch ich aufstehen und wirklich hingehen und das tun, wozu du uns berufen hast. Und das tun, was du redest, Herr. Danke für deine Güte. Danke für das, was du jetzt tust. Im Namen Jesus. Amen.